Eine Übernahme durch eine Private Equity Gesellschaft kommt in verschiedenen Phasen von einem Unternehmen in Frage. Man muss sich aber auch bewusst sein, was es heisst, Private Equity Owned zu sein. Und da muss man doch sich die eine oder andere Frage selber mal ehrlich stellen, damit es nachher auch zu einem Erfolg führt.
Kaffee und Paragrafen. Der Podcast, der rechtliche Fragen von Unternehmern und Selbstständigen einfach verständlich beantwortet.
Hallo, das ist Milena Holz vom Podcast Kaffee und Paragrafen. Und heute widmen wir uns einem richtig spannenden Thema, und zwar dem Thema Private Equity und der KMU-Markt Schweiz. Hoi David, hallo.
Hoi Milena.
Ja, wir haben ja gesagt, wir widmen uns mal dem Thema, weil es ploppt immer und überall wieder auf. Vermehrt, habe ich das Gefühl, in den letzten 10 Jahren. Gerade auch so Nachfolgeregelungen werden mit Private Equity Gesellschaften gemacht. Oder wenn jemand halt nicht weitermacht, ist es nicht so einfach, jemanden zu finden, der das übernehmen kann. Und da merkt man, die Präsenz ist da. Und ich will heute gerne mal mit dir beleuchten, was ist Private Equity überhaupt? Also was bedeutet das? Vielleicht einfach mal jetzt ganz fachlich gesprochen.
Ja, nein, also wie es der Name sagt, oder, Private Equity, es ist privates Eigenkapital, also man ist an einer privaten Gesellschaft beteiligt und dem gegenüber, oder, redet man von Public Equity, wenn man an einer börsenkotierten Gesellschaft
beteiligt ist. Also wo man einfach Aktien kaufen.
Genau, Aktien irgendwo an einer Novartis oder was jetzt auch immer, oder, ja, eine börsenkotierte, und da gibt es keinen Markt, oder, es ist wirklich eine private Gesellschaft, ja.
Ja, und da reden wir oft eben von KMUs, die ja eigentlich da oft aufgekauft werden, genau, und dann in grössere Gruppen reingekauft werden. Oder es gibt ja auch Traditionsmarken wie Douglas, die von Private Equity vorgekauft wurden. Also sind ja dann schon wieder bereit, was da alles eingekauft wird.
Das ist genau das, oder? Und ich glaube, das, was du vorhin angesprochen hast, darum kommt das immer wieder in der Zeitung, oder? Das und dies, jenes Traditionsunternehmen ist da von einem Fonds aufgekauft worden. Da geht jetzt alles Bach ab oder es verändert sich alles, wird auf den Kopf gestellt, die Werte sind nicht mehr die gleichen und so weiter. Und das ist das Ganze, so ein bisschen das Mysterium dann rundherum, wenn man nicht drin hineinsieht.
Ja, es ist halt so etwas unbekannt. Eben sei es beim KMU, wo Inhaber geführt worden ist, oder bei einer Traditionsmarke, die jetzt nicht mehr in Familienhand ist, wo jetzt halt nicht mehr jemand sich zur Verfügung stellt, um das zu übernehmen. Und ich glaube, das ist eine Situation, der begegnet tagtäglich. Nicht jeder will in die Fußstapfen von der Vorfahren stampfen, und ich glaube...
Das ist genau so die Opportunitäten auch, oder? Also die haben das Kapital eingesammelt, und jetzt haben sie natürlich auch den Druck, um das irgendwo zu investieren. Also die suchen immer wieder, und gerade wenn man natürlich so ein KMU hat, wo jetzt vielleicht in Schieflage geraten ist, oder man hat keine Nachfolgeregelung, dann springt er so einem Fonds ein und sagt, mal, das passt zu unserer Strategie, das passt in unser Portfolio, wir übernehmen das. Und das sind halt am Schluss irgendwo traditionsreiche Schuhhersteller oder was auch immer, die halt dann eben genau in so einen Fonds dann reinkommen.
Ja, es macht ja Sinn, hat man so eine Nachfolge. Ich glaube, was vielleicht auch so ein bisschen zu Zweifeln oder vielleicht zu Unsicherheiten führt, ist halt, es ist ja nachher wie auch recht anonym. Oftmals sieht man ja wenig bis gar nicht dahinter, wer eigentlich hinter dem Fonds steht oder wer nachher in so eine Managementposition kommt, um das Unternehmen weiterzuführen. Wahrscheinlich ist das ein bisschen schwarze Loch im Ganzen.
Das kann durchaus sein, oder? Weil wir ja, wenn man jetzt eine börsenkotierte Gesellschaft hat, dann haben wir ja gewisse Transparenzvorschriften. Du musst dich öffnen, Zahlen offenlegen, gewisse Angaben auch machen, im Geschäftsbericht und so weiter. Und jetzt da im Privatbereich ist das nicht der Fall. Und es hängt vielleicht dann auch zusammen mit der Struktur von so einem Fonds. Vielleicht, wenn man da noch kurz etwas dazu sagt, oder? Ja. Das ist immer ähnlich aufgesetzt. Also in der Schweiz ist die rechtliche Grundlage im KG, im Kollektivanlagengesetz, haben wir eben da so eine Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen. Das ist eine Abwandlung von der normalen Kommanditgesellschaft, die wir im Obligationenrecht schon immer haben. Und bei diesen Kommanditgesellschaften gibt es zwei Typen von Gesellschaftern. Das eine ist der Kommanditär, der haftet beschränkt, und das andere ist der Komplementär, der haftet unbeschränkt. Ja. So. Und jetzt da bei diesen Kommanditgesellschaften, kollektive Kapitalanlagen, die Fondsstruktur, ist es der Kommanditär, der beschränkt haftet, das ist eben der Investor.
Ja.
Und das muss da ein qualifizierter Anleger sein, das heisst, es ist irgendwo eine Bank, oder eben auch eine vermögende Privatperson oder eine Privatperson, die halt irgendwo eine Vertragsbeziehung mit einem Vermögensverwalter hat. Und die sagt, ich habe jetzt da irgendwie 500'000 Franken zum Investieren. Das ist dann eigentlich da die Kommanditsumme, die sie einbringt.
Ja, genau.
Und der Komplementär, das ist dann quasi der General Partner. Das ist dann eben eine schweizerische Aktiengesellschaft. Das ist dann die eigentlich soll ich mal sagen, Fondsgesellschaft, Private Equity Gesellschaft, wo das Ganze dann managen. Jetzt ein bisschen vereinfacht gesagt. Mhm. Ja. Und von dort aus wird dann auch alles vorgegeben, es wird alles gesteuert und so weiter. Und vertraulich halt dann festgezurrt mit den verschiedenen Investoren als Kommanditären, die dann halt in dem Fonds jetzt so investiert sind.
Ja. Das ist spannend. Das heisst, eigentlich, da ist immer schon mal ein Rechtskonstrukt dahinter, bevor man überhaupt einmal dann ins Daily Business
kommt. Ja, das ist eben auch das. Oder? Darum sagen wir auch, es ist ein Konstrukt dahinter. Also wir haben jetzt einfach nur eine Novartis-Aktie gekauft und wir haben mehr dafür. Jeden Tag gibt es dann einen Preis, man kann die gerade wieder verkaufen. Also dort ist es liquid an einer Börse. Und da jetzt im Private-Equity-Bereich ist es eben nicht liquid. Also es gibt eigentlich keinen Markt. Oder? Es gibt nicht, wo man jetzt die Aktie jeden Tag wieder kann kaufen und verkaufen kann. Man ist wirklich gebunden. Und das ist halt dann auch in Aktionärbindungsverträgen und so weiter, ist das dann auch so ein bisschen festgehalten. Mhm. Und dort haben wir einen viel längeren Anlagehorizont. Also wenn man dort investiert ist, dann ist das 6, 8, 10, 12 Jahre ist man so dort drin, wo man halt eine Strategie hat, die muss man ausrollen und die ist einfach auf die Zeit ausgelegt. Ja. Also darum, die Illiquidität, man ist auch dort drin auch, dann festgebunden, es gibt keinen Wert und auch zum Teil die Bewertung ist nicht immer ganz einfach.
Ja, das kann man noch gut vorstellen, aber das heisst eigentlich wirklich, die Fonds, die bewirtschaftet die KMU-Unternehmungen dann zwischen 6 bis 12 Jahren irgendwo in diesem Zeitraum. Und in diesem Zeitraum haben sie wahrscheinlich ambitionierte Ziele, die sie erreichen wollen, gehe ich jetzt mal davon aus. Und nachher ist eigentlich das Ziel, dass man natürlich zu einem höheren Kaufpreis das wieder verkaufen kann, wo man es initial eingekauft hat und wahrscheinlich auch einfach top aufgestellt.
Ja, das ist das. Oder? Also die Fonds schauen, was ist eine Strategie und wenn sie jetzt irgendwie so ein Target haben, dann sagen sie, das hat Potenzial. Es ist jetzt vielleicht in Schieflage geraten, aber wir können vielleicht irgendwie das sanieren oder wir haben jetzt einen neuen Markt, den wir können schliessen können. Wir können Synergien nutzen mit anderen Portfoliogesellschaften, je nachdem. Und das passiert dann nicht von heute auf morgen, sondern eben halt innerhalb von einer bestimmten Zeitperiode. Und so lange dauert das Investment. Und nachher haben sie dann irgendwo eine Exit-Strategie. Es wird weiterverkauft, was auch immer, zu einem höheren Preis natürlich.
Und ja, ein gutes Beispiel ist ja da QuickPack und Quickmail, oder? Wo ja jetzt
gerade das ist
verkauft worden ist an Planza, wenn ich mich recht
erinnere. Ja, genau. Das ist jetzt ein Beispiel aus einer jüngsten Vergangenheit. Da hat auch der betreffende Fonds die beiden Gesellschaften will abstoßen. Der hat gefunden, er sieht jetzt in dem Markt keine Zukunft für die. Und dann ist es so gewesen. Zuerst hat Post Interesse gehabt. Dann ist aber halt die WK hat dann da nicht so Freude dran gehabt, aus kartellrechtlichen Überlegungen und so ist der Planzer eingesprungen und hat sich dann auch überlegt, ja, nebst der ganzen sonstigen Logistik, Spedition, jetzt Päckchen und so weiter, passt das vielleicht? Sie haben ja bereits dort schon ein bisschen angefangen in diesem Segment.
Genau, sie sind ja schon ein bisschen kleiner geworden und jetzt noch das Tagesgeschäft quasi.
Richtig, also das ist ein Beispiel, wo jetzt eine Gesellschaft aus den Fängen von einem Private Equity Fonds wieder rausgekommen ist und jetzt in einem privaten Unternehmen jetzt ein neues Zuhause gefunden hat.
Genau. Ja, das ist eigentlich wahrscheinlich jetzt auch eine Geschichte, wie es gut gegangen ist. Es gibt wahrscheinlich auch Geschichten, wo man merkt, Private Equity, das rendiert sich nicht und dann halt auch einfach abstoßt, aber in die Liquidation.
Das kann auch sein, wenn es dann irgendwann zum Schluss kommt, die Strategie ist nicht aufgegangen, dann müssen sie ihren Investoren auch Rechenschaft ablegen und je nachdem, irgendwann wird dann das auch abgeschrieben, oder?
Ja.
Das ist auch das mit der Strategie, die wir vorhin angetönt haben. Man muss sich dann auch überlegen, wie kann man die Strategie dann auch umsetzen und wie erreicht man die Ziele? Und wenn man jetzt einfach sagt, man ist jetzt irgendwo, ich bringe jetzt immer das gleiche Beispiel mit der Novartis, einfach dort beteiligt, dann kauft man die und man leitet die ins Depot und mehr macht man nicht. Man hat ja auch nicht mehr Einfluss.
Ja, genau.
Jetzt bei Private Equity Strukturen ist es natürlich ganz anders. Dort haben wir auch Mehrheitsbeteiligungen und man will ja bewusst auch Einfluss nehmen auf die Geschicke, dass man eben die Strategie kann implementieren und Ziele erreichen. Das heisst, man stellt allenfalls Know-how zur Verfügung. Man tut auch im Management Leute auswechseln. Man will dort wirklich mitreden. Man will das steuern. Die Gesellschaften sind dann halt wirklich auch, werden sehr nah an einer kurzen Leine geführt. Die müssen Rechenschaft ablegen. Die müssen halt rapportieren, dass wirklich die Ziele so erreichen können. Es gibt wirklich so ein bisschen Korsett. Und da wird man mitbestimmen. Das ist auch noch ein wichtiger Aspekt. Gerade wenn man sich überlegt, man hat jetzt ein KMU und man ist jetzt aufgekauft worden von so einem Fonds. Was bedeutet denn das jetzt für die Gesellschaft?
Ja, und was bedeutet das für dich als Person individuell? Oder dass nachher im Arbeiten, in dem sind nicht mehr die Freiheiten, hast du vor, die von dir gehört hat. Ja. Das heisst, wenn du vielleicht jetzt in einer Übergangsphase, vielleicht 2-3 Jahre noch als Geschäftsführer tätig bist, dann weisst du, du hast jetzt auch fremde Agendas eigentlich anzupacken und auszuführen.
Ja, das ist genau das. Also, wir haben jetzt in der Praxis schon ein paar Mal so Situationen können begleiten. Mhm. Typischerweise, wo wir jetzt als kleinere Kanzlei halt eben ein KMU immer wieder aus wirtschaftsrechtlicher Sicht betreuen. Und dann kommen sie und sagen, ja, sie haben jetzt ein Angebot auf dem Tisch und dann unterstützen wir sie dort. Und da gibt es vielleicht zwei so Situationen, die ich auch schon so tatsächlich erlebt habe. Die eine Situation ist eine Nachfolgeregelung im Sinn von, es ist ein älterer Eigentümer, der sagt, ja, ich will es jetzt verkaufen, mhm. ich finde jetzt keinen direkten Nachfolger, ich will mich ganz zurückziehen.
Ja.
Und das ist, läuft dann in der Regel so ab, man findet sich irgendwo mit dem Preis und dann wird das verkauft und die Person schließt dann auch das Kapitel.
Ja.
Also das Lebenswerk, das sie aufgebaut hat mit ihrem Geschäft, das ist für sie dann eigentlich auch abgeschlossen.
Ja, so nochmal einen schönen Zustub dann in die Pensionskasse, oder ich sage jetzt Pensionsleben. Und genau. Dann ist es aber auch fertig. Aber das heisst wahrscheinlich auch, dass wenn ich als Unternehmer, Unternehmensinhaber weiterhin möchte aktiv sein, dann gibt es doch dort und da ein paar Sachen zu beachten.
Genau. Ja, das ist dann so die zweite Situation, die ich auch schon so erlebt habe, wo halt die Verkäufer relativ jung waren.
Mhm.
Die hatten das verkauft, sind aber operativ immer noch an Bord gewesen.
Mhm.
Also quasi sind einfach... Sie sind nicht mehr Eigentümer, sondern halt dann einfach irgendwo in der Geschäftsleitung und so weiter sind sie nach wie vor dem Unternehmen zur Verfügung gestanden. Und dort hat es dann zum Teil angefangen, so ein Problem zu geben, weil die sind sich auch gewöhnt gewesen. Wir haben das gegründet, wir haben das lange selber geführt,
yeah.
Wir haben eine gewisse Philosophie, wir können einander vertrauen, wir müssen niemandem Rechenschaft ablegen, weil es gehört uns ja.
Ja, genau. Oder?
Und nachher, wenn du verkaufst, dann gehört es dir nicht mehr. Und der Schritt im Kopf zu machen, das ist dann nicht immer ganz einfach. Zumal dann halt eben auch so ein Fonds dann eben seine entsandten Leute dann dort abstellt.
Ja.
Und dann auf einmal heisst es, ja, wir haben jetzt einfach immer am Montag haben wir irgendwo eine Sitzung, wo wir all die Zahlen durchgehen. Und die Verkäufer, die jetzt immer operativ tätig sind, sagen, ja, wir denken nicht so kurzfristig. Oder
ja.
Wir sind uns gewöhnt, mehr Freiraum zu zahlen. Jetzt müssen wir da irgendjemandem rapportieren, wo irgendwo hockt, oder vielleicht sogar im Ausland, auf Englisch und so Sachen. Das ist dann nicht immer ganz einfach. Ne?
Ja, aber ich glaube, das heisst, eben, man muss sich das wirklich gut überlegen, wie man sich so in Zukunft auch als arbeitstätige Person weiterhin vorstellt.
Ja.
Und wenn man halt, sag jetzt mal, lebt für die Selbstständigkeit und das absolut geniesst, dann ist es wahrscheinlich der falsche Weg, schon vor dem Lebensabend das zu machen. Also wenn man dann das auf Pension macht, macht es ja trotzdem Sinn. Aber das heisst eigentlich, am Geschichtschen lässt man sich halt einfach umfangreich beraten und schaut halt wirklich so in die Pro und Contra an, was es halt einfach auch für einen bedeutet. Ja. Ich denke, ich kenne jetzt das gut, ich bin auch über 10 Jahre selbstständig, jetzt plötzlich nicht mehr, mehr oder weniger können frei entscheiden, müssen Rücksicht nehmen auf Agendas, die nicht meine sind, die ich nicht habe mitbestimmen konnte. Das sehe ich auch als schwierig an. Von dem her verstehe ich, dass das durchaus so, kann tricky sein kann, aber ich denke, an dieser Stelle ist auch, wenn, ich meine, die Cases landen so oder so bei euch auf dem Tisch, nur schon weil wegen dem Angebot prüfen. Und dort im Jahr sagen wir ja dann die ein oder andere Sachen, was das heisst, wenn man dann effektiv in dem Vertrag drin ist, oder?
Ja, das eben, du sprichst jetzt ja gerade den Vertrag an. Was gehört dazu, oder? In der Regel ist es ein Aktienkaufvertrag, dann halt je nachdem, wenn man noch rückbeteiligt ist, das gibt dann die Möglichkeit, dass man irgendwo sich bei dem Fonds dann kann beteiligen kann. Mhm. Dann gibt es einen Aktionärbindungsvertrag und vielfach ist es dann so, so ein Fonds, der hat einfach sein Set an Dokumenten, der hat seine Linie, der geht jetzt auf die Suche, der kauft ein und dann, je nachdem, gibt es dann halt wenig Verhandlungsspielraum.
Ja, es gibt also, wahrscheinlich so ein paar Zahlen, die man jeweils austauschen kann.
Preis, wie der Preis dann auch gezahlt wird, so ein bisschen Earnout-Geschichten, dass man halt sagt, man ist jetzt weiterhin operativ an Bord und wenn man die Geschicke kann positiv beeinflussen kann, dann hat man oben drauf ein Zückerli. Aber sonst Bewertung, wie man wieder rauskommt, was man zu sagen hat, das ist alles sehr restriktiv und eigentlich schon bereits pfannenfertig. Das muss man sich einfach dann bewusst sein.
Ja.
Und wie du sagst, ich glaube, da nützt es, wenn man irgendwie Fragen stellt und halt irgendwo die Transparenz auch schafft. Was ich auch schon erlebt habe, ist halt irgendwo, dass die Repräsentanten von diesen Fonds vielleicht irgendwo gesagt haben, ja, nein, ihr könnt dann weiterhin und da ändert sich nichts und die Philosophie, das schätzen wir, das wollen wir berücksichtigen. Und nachher in der Praxis ist dann gleich alles ganz anders. Oder die Leute, die am Verhandlungstisch waren, sind
halt gute andere Verkäufer.
Natürlich, oder? Übrigens ein Verkäufer. Und nachher aber, wenn sie mal verkauft worden ist, dann hast du nachher irgendeine Zahlenmenschen
mit anderen Leuten zu tun. Ja.
Mit anderen Leuten zu tun. Und dann haben wir genauso die beiden Philosophien, die dann aufeinander prallen. Und dann wird es dann dort irgendwie schwierig. Und dann, je nachdem muss man sich dann überlegen, nehme ich das Geld und wenn ich jetzt noch nicht gerade weiss ich, wie alt bin, kann ich mit dem noch mal etwas Neues anfangen oder mich selber irgendwo als Investor betätigen. Aber vielleicht dann wirklich das Kapitel schliessen.
Ja. Ja, ich glaube, das sind halt so Sachen, die manchmal einfacher gesagt ist als gemacht. Ich glaube, bei so in der Theorie, wenn man sagt, ja, dann nehme ich mich da raus, ist vielleicht einfacher, als es dann wirklich ist. Und ja, ich würde an dieser Stelle sagen, ich glaube, wir schliessen jetzt mal. Weil es ist sicher ein Thema, das wir in einer anderen Form wieder werden aufgreifen.
Gerne, ja.
Aber ich würde mal sagen, man lässt sich doch am geschicktesten wirklich da umfangreich von dir, von deinem Team beraten, weil ihr habt jetzt Erfahrungen, haben verschiedene Sachen gesehen, um vielleicht auch auf gewisse Red Flags hinzuweisen.
Genau, das unterstützen wir sehr gerne.
Vielen Dank, David. Einen schönen Nachmittag noch.
Tschüss, Milena.
«Kaffee und Paragrafen» ist ein Podcast von der Kanzlei Sequoia Legal & Advisory. Mehr Infos auf sq-legal.ch. Übrigens, die erste Beratung ist bei uns immer kostenlos.